Der Rechtspodcast der IHK Region Stuttgart. Ja, herzlich willkommen zum Rechtspodcast der IHK Region Stuttgart. Mein Name ist Rainer Simshäuser. Ich bin im Rechtsbereich der IHK Region Stuttgart. Unter anderem betreue ich das Wettbewerbsrecht und das Internetrecht. Und heute sprechen wir über den sogenannten New Deal for Consumers und die Richtlinien, die digitale Waren und digitale Inhalte regeln. Es wird also recht digital heute. Und ich freue mich, dass heute meine Kollegin Judith Kronberger mit dabei ist, die uns ein paar Fragen zu diesen Themen mitgebracht hat. Hallo Judith.
Ja, hallo Rainer. Vielen Dank für die Überleitung. Ich habe gleich mal die erste Frage mitgebracht und wollte wissen, was steckt denn hinter dem Begriff New Deal for Consumers? Also zu Deutsch, neues Abkommen für Konsumenten. Was ändert sich denn für die Unternehmer?
Es werden 4 bereits bestehende EU-Richtlinien modernisiert. Werden mehrere Richtlinien geändert, wird das vom Gesetzgeber oft auch unter dem Begriff Omnibus-Richtlinie zusammengefasst. Das hat also jetzt nichts mit dem Verkehrsmittel zu tun, sondern dass eben mehrere Gesetzesänderungen auf einmal stattfinden und in einer Richtlinie dann zusammengefasst sind. Man könnte das auch Modernisierungsrichtlinie nennen. Wenn jetzt also jemand zum New Deal for Consumers im Internet sucht, dann stößt man eben oft auf diesen Begriff der Omnibus-Richtlinie. Und ja, es kommt im Zuge dessen zu vielen Neuerungen im Verbraucherrecht für den Onlinehandel und den unlauteren Wettbewerb. Es kommt unter anderem zu Anpassungen der Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen und es gibt Änderungen bezüglich des gesetzlichen Widerrufsrechts und zu Preisangaben, die aber eher klein ausfallen. Und ja, mit weiteren Richtlinien werden auch die Händlerpflichten beim Verkauf von der Bereitstellung digitaler Waren und Inhalte geregelt. Und darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen.
Okay, vielen Dank. Du sprichst den Onlinehandel an. Worauf müssen denn insbesondere Onlinehändler achten?
Man muss unterscheiden zwischen den Pflichten für Onlinehändlern und den Pflichten für Betreiber von Online-Marktplätzen und Vergleichsportalen. Bleiben wir zunächst beim Unternehmer, der Online-Geschäfte abschließt, also dem Onlinehändler. Dieser hat bei den Kontaktinformationen neben seiner Telefonnummer und seiner E-Mail-Adresse künftig auch andere von ihm zur Verfügung gestellte Online-Kommunikationsmittel anzugeben. Das können zum Beispiel Messenger-Dienste sein, wie WhatsApp oder auch Webformulare. Und die bisherige Pflicht zur Angabe der Faxnummer entfällt. Und es gibt auch Anpassungen innerhalb der Widerrufsbelehrung. Es gibt ja die gesetzliche Musterwiderrufsbelehrung und ein gesetzliches Musterwiderrufsformular. Und ab 2022 wird dann in beiden die Faxnummer nicht mehr erforderlich sein. Hingegen wird in der Musterwiderrufsbelehrung dann die Telefonnummer zur Pflichtangabe. Also die Musterwiderrufsbelehrung ist ja so baukastenartig aufgebaut vom Gesetzgeber. Und da wird es dann einen Gestaltungshinweis geben, wo drin steht, fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, die ist ja dann neu anzugeben, und Ihre E-Mail-Adresse ein. Und ja, die Faxnummer, die bisher anzugeben war in der Widerrufsbelehrung, die kann man dann rausstreichen.
Da möchte ich doch jetzt gerne nochmal ergänzen, denn ich finde, man kann es einfach nicht oft genug wiederholen. Denn es ist zu beachten, dass bei einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung sich das Widerrufsrecht des Verbrauchers auf 1 Jahr und 14 Tage verlängert. Außerdem kann eine vorhandene oder auch eine fehlerhafte Belehrung abgemahnt werden.
Ja, vielen Dank, Judith, nochmal für diesen Punkt. Richtig, korrekte und vollständige Widerrufsbelehrung ist wichtig. Ich empfehle da immer, das gesetzliche Widerrufsbelehrungsmuster zu verwenden, nach den vorgegebenen Gestaltungshinweisen dann ausfüllen. Und dann ist man eigentlich schon mal ganz gut auf der sicheren Seite. Ja, was ändert sich sonst noch? Einmal Folgendes. Unternehmen, die Nutzerbewertungen anzeigen, müssen in Zukunft sicherstellen, dass die veröffentlichten Bewertungen auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Waren oder Dienstleistungen auch tatsächlich erworben oder genutzt haben. Es müssen also Maßnahmen oder Verfahren offengelegt werden, die zur Überprüfung der Echtheit von Bewertungen verwendet werden und wie mit Bewertungen umgegangen wird. Etwa, ob alle Bewertungen, positive wie negative, veröffentlicht werden oder ob Bewertungen gesponsert werden oder beeinflusst wurden. Zum Beispiel, wenn man halt irgendwelche Anreize setzt, eine positive Bewertung abzugeben.
So, da muss ich jetzt aber doch nochmal nachfragen. Gefälschte Verbraucherbewertungen oder auch Bewertungen ohne Maßnahmen ergriffen zu haben, um die Echtheit zu überprüfen oder eine falsche Darstellung von Bewertungen und Empfehlungen in Social Media, das kann abgemahnt werden?
Ja, man muss künftig Mechanismen vorsehen und offenlegen, wie man die Echtheit von Bewertungen überprüft. Und wenn man das nicht tut, dann wäre das per se ein Wettbewerbsverstoß und könnte abgemahnt werden. Wie kann man das jetzt umsetzen? Zum Beispiel, indem man halt, wenn man eine Bewertung abgeben möchte, zum Beispiel eine Bestellnummer eingeben muss und damit natürlich dann nachweist, dass man eben dieses Produkt dann gekauft hat. Oder indem man sich über das Kundenkonto einloggen muss und dann eine Bewertung abgeben kann.
Okay, gutes Stichwort, Rainer, sind die Online-Marktplätze. Ich habe im Zuge des New Deal for Consumers gehört, es gäbe auch Änderungen für Online-Plattformen. Was hat es denn damit auf sich?
Genau. Kommen wir jetzt zu den Pflichten, die die Betreiber von Plattformen künftig treffen. Also das meint jetzt zum Beispiel eben den Betreiber eines Online-Marktplatzes. Dieser Betreiber hat dann künftig offenzulegen, ob die Anbieter von Waren oder Dienstleistungen auf dieser Plattform als Unternehmer oder als Verbraucher tätig werden. Das heißt, der jeweilige Anbieter hat gegenüber dem Betreiber der Plattform zu erklären, ob er als Unternehmer oder als Verbraucher verkauft. Beispiel: Amazon muss dann auf seinem Marketplace von den einzelnen Händlern diese Information einholen oder abfragen, verkauft er als Unternehmer oder als Verbraucher. Und der Betreiber muss dann auch darauf hinweisen, was das dann für Rechtsfolgen auslöst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt von einem Verbraucher kaufe, dann gelten ja Verbraucherschutzvorschriften wie zum Beispiel die Widerrufsbelehrung nicht. Dann gibt es künftig eine Transparenzpflicht bei Suchanfragen-Rankings. Das heißt, Plattformbetreiber haben künftig die Hauptparameter zur Festlegung des Rankings von Angeboten offenzulegen. Also das kennt man jetzt ja auch, wenn man im Internet ein Suchwort eingibt, dann wird halt im Hintergrund durch Algorithmen festgelegt, welche Angebote weiter oben und welche Angebote weiter unten erscheinen. Und der Plattformbetreiber muss halt hier angeben, nach welchen Kriterien er jetzt dieses Ranking festlegt und wie diese Kriterien auch zueinander gewichtet sind. Also was können jetzt zum Beispiel solche Ranking-Kriterien sein? Man könnte sagen, es kommt auf die Anzahl der Aufrufe eines Produkts an oder auf die Anzahl der Verkäufe oder auf die Bewertungen der Käufer. Hier müsste dann eben offengelegt werden, wie diese Parameter zueinander gewichtet sind, warum dann eben ein bestimmtes Produkt weiter oben erscheint. Wichtig ist, der Algorithmus, der dahinter steht, der ist nicht offen zu legen, aber eben, wie gesagt, diese Kriterien, die das Ranking halt beeinflussen und festlegen und diesen so online zur Verfügung zu stellen, dass sie von der Angebotsseite unmittelbar und leicht zugänglich sind. Diese Informationen müssen im Bereich der Benutzeroberfläche verfügbar sein, zum Beispiel indem man diese Informationen direkt neben oder über den Suchergebnissen platziert. Das könnte zum Beispiel ein hervorgehobener Link sein, der dann zu diesen Ranking-Kriterien führt. Eine Beschreibung nur in den AGBs der Plattform reicht wohl dafür nicht aus. Und diese Offenlegung und Gewichtung der Ranking-Parameter ist nur allgemein zu beschreiben. Also jetzt nicht in Bezug auf einzelne Suchanfragen. Und das Ganze hat keine Geltung bei Online-Shops, auf denen jetzt der Händler ausschließlich eigene Waren anbietet. Es geht also darum, um Webseiten oder Marktplätze, auf denen sich halt dann weitere Anbieter tummeln.
Das sogenannte Dual-Quality-Verbot könnte doch auch ein spezielles Problem darstellen. Das sind identische Vermarktungen von Produkten trotz wesentlicher Unterschiede in der Zusammensetzung. Also es steht quasi der gleiche Produktname drauf, aber es ist was anderes drin. Ist das richtig so?
Ja, im Prinzip schon. Gehen wir kurz darauf ein. Im Wettbewerbsrecht wird es künftig untersagt sein, wenn Waren in unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten trotz wesentlicher Unterschiede in der Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen als identisch vermarktet werden. Also Hintergrund ist, dass besonders osteuropäische Staaten geltend gemacht haben, dass vor allem im Lebensmittelbereich zwar derselbe Markenname auf einem Produkt draufsteht, das Produkt aber eine andere Qualität als zum Beispiel in westeuropäischen Staaten hat, zum Beispiel bei Fertiggerichten, Kaffee oder Erfrischungsgetränken. Als Verbraucher soll man erwarten können, und das ist das Ziel dieser Regelung, dass unter einem bestimmten Namen angebotene Produkte in ihrer Zusammensetzung oder ihren Eigenschaften nicht wesentlich voneinander abweichen. Abweichungen sollen aber zulässig sein, wenn es dafür objektive Gründe gibt, so heißt es im Gesetzestext. Was das alles für Gründe sein können, das wird sich wohl in der Praxis noch zeigen müssen. Unter anderem könnten das aber sein die Verfügbarkeit oder die Saisonabhängigkeit von Rohstoffen und das Waren derselben Marke in Packungen mit unterschiedlichem Gewicht oder unterschiedlicher Füllmenge grundsätzlich auf verschiedenen geografischen Märkten angeboten werden können. Jedenfalls sollten die Unterschiede zwischen den Waren für die Verbraucher ja leicht erkennbar gemacht werden, zum Beispiel durch das Etikett, ja, dass dann über das Etikett über bestehende Unterschiede informiert wird. Und verpflichtet wird hier in erster Linie der Hersteller der Waren, ja, diese über zum Beispiel Rezept, Eigenschaften, Aufmachung, Verpackung und Vermarktung entscheiden. Im Grunde ist das aber bisher auch schon so nach der Lebensmittelverordnung, dass über Eigenschaften und Zusammensetzung des Produkts nicht getäuscht werden darf.
Wir haben ja in unserem früheren Podcast schon mal ausführlich über Preisangaben gesprochen. Jetzt ist mir aufgefallen, in diesem Zusammenhang tut sich auch etwas gesetzlich. Muss man künftig immer den günstigsten Preis angeben? Und was ist eigentlich dieses Personalized Pricing?
Ja, Preise sind gar kein so leichtes Thema. Personalized Pricing bedeutet, dass auf Grundlage von personenbezogenen Kriterien durch eine automatisierte Entscheidungsfindung ein Preis personalisiert wird. Also du kennst das vielleicht, wenn du jetzt im Internet nach einem Handy suchst, vergleichst verschiedene Angebote, suchst ja auch ein bestimmtes Produkt vielleicht schon mal aus, kaufst das jetzt aber nicht sofort und schaust ein paar Tage später nochmal nach und dann ist vielleicht dasselbe Handy plötzlich 50 Euro günstiger oder teurer. Und dann ist das der auf dich personalisierte Preis. Der kann halt im Hintergrund durch verschiedene Kriterien festgelegt werden, zum Beispiel Alter, Geschlecht, Wohnort, das bisherige Kaufverhalten, das genutzte Endgerät. Solche personalisierten Preise sind halt als solche künftig kenntlich zu machen. Das heißt, ich muss als Händler irgendwie einen Hinweis geben vor Abschluss des konkreten Vertrages. Zum Beispiel eine Formulierung wie Preis wurde aufgrund personalisierter Preisfindung festgesetzt. Das ist jetzt natürlich nur ein Vorschlag. Da muss man mal noch abwarten, was sich da in der Praxis natürlich an Anforderungen durchsetzt. Jedenfalls, also dieser Hinweis ist da nicht zu machen, wenn es um dynamische Preissetzung geht oder Preissetzung in Echtzeit oder wenn der Preis sich an eventuellen Marktveränderungen orientiert. Also da, wo der Preis abhängig vom Markt ist, da besteht diese Hinweispflicht zum Personalized Pricing nicht. Aber halt da, wo der Preis aufgrund von personenbezogenen Daten, aufgrund von Verbraucherverhalten personalisiert wird.
Okay, das ist ein guter Punkt. Aber nochmal zu dem Thema Preisermäßigungen, Preissenkungen, Rabatte oder wie man es jetzt auch nennen möchte, gibt es ja dann eine neue Vorgabe. Das heißt, bei jeder Bekanntgabe einer Preisermäßigung ist ab Mai 2022 der niedrigste Gesamtpreis anzugeben, der innerhalb der letzten 30 Tage vor der Preissenkung gegenüber Verbrauchern angewendet worden ist. Jetzt verlassen wir mal die Preisangaben. Es gibt ja noch eine weitere EU-Richtlinie, die neue Pflichten des Händlers formuliert, wenn er digitale Inhalte vertreibt. Das gilt jetzt aber schon ab Januar 2022. Als erstes die Frage, was sind denn eigentlich digitale Inhalte?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich versuche das mal greifbar zu machen. Also genau genommen wird das, was du ansprichst, in zwei EU-Richtlinien geregelt. Die eine Richtlinie enthält künftig eigene Regelungen zur Bereitstellung von digitalen Inhalten und Dienstleistungen. Also digitale Inhalte, das sind Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden, wie zum Beispiel Computerprogramme, Apps, Mediendownloads, Video- und Audiodateien, digitale Spiele, E-Books Und digitale Dienstleistungen, das sind solche Leistungen, die den Verbrauchern die Erstellung, Verarbeitung oder Speicherung von Daten, den Datenzugang oder die Nutzung von hochgeladenen, erstellten Daten ermöglichen. Beispielsweise digitale Dienstleistungen sind sowas wie Software as a Service, Streamingdienste, Dateihosting, Verkaufs-, Buchungs-, Vermittlungs- oder Bewertungsplattformen. Und dann gibt es noch eine zweite Richtlinie, die sogenannte Warenkaufrichtlinie. Die bezieht sich auf Sachen mit integrierten digitalen Elementen. Sagen wir mal das Smartphone, das Smartwatch, Smart TV, intelligente Haushaltsgeräte, sag mal der Kühlschrank mit Bestellfunktion oder ein Kfz mit Navigationssoftware. Und beide Richtlinien werden künftig im bürgerlichen Gesetzbuch BGB umgesetzt. Dort findet man dann die entsprechenden Regelungen.
Okay, vielen Dank dafür. Aber dann versetzen wir uns jetzt doch mal in die Sicht des Händlers. Wenn er jetzt digitale Produkte oder Dienstleistungen bzw. Waren mit integrierten digitalen Komponenten anbietet, was hat er zu beachten?
Ein wichtiger neuer Punkt ist der folgende. Erfasst sind künftig nicht nur digitale Inhalte und Dienste, für die monetäres Geld bezahlt wird, sondern auch diejenigen, bei denen mit personenbezogenen Daten bezahlt wird. Also wenn der Verbraucher seine personenbezogenen Daten hergibt, um den Inhalt oder Dienst zu bekommen, dann ist das künftig wie ein Entgelt und dann kann er künftig auch Rechte wie Sachmängel und Schadensersatz geltend machen. Es muss sich allerdings immer um Daten handeln, die über die Daten hinausgehen, die er eh für den Vertrag angeben muss. Zum Beispiel Name oder Kontaktdaten, kann sein, dass er die ohnehin schon bei einer Bestellung im Online-Shop angeben muss. Aber wenn er halt darüber hinaus personenbezogene Daten angibt, um eine Leistung zu bekommen, zum Beispiel irgendwelche Interessen, die er hat, also zusätzlich noch weitere Daten angibt, dann zählt das künftig wie ein monetäres Entgelt. Dann wird es einen längeren Zeitraum für die Beweislastumkehr für Mängel bei digitalen Inhalten und Sachen mit digitalen Elementen geben. Also wir müssen immer so zweigleisig schauen. Wir haben einmal die digitalen Inhalte. Nochmal, wie gesagt, das ist zum Beispiel Software, Apps, Audiodateien, E-Books und dann die Sachen mit digitalen Elementen, wie zum Beispiel Smartwatch oder der Kühlschrank mit Bestellfunktion. Und der Unternehmer wird dann künftig nicht wie bisher nur in den ersten 6 Monaten, sondern 12 Monate nach Bereitstellung des digitalen Inhalts oder Bereitstellung der Sache mit digitalen Elementen beweisen müssen, dass der digitale Inhalt oder die Sache mit digitalen Elementen mangelfrei war. Das heißt, er hat hier, die Frist verlängert sich, innerhalb der Unternehmer dann im Zweifel nachweisen muss, dass die Sache keinen Mangel hatte. Und bei Waren mit digitalen Elementen, die dauerhaft bereitgestellt werden, also ohne eine bestimmte Laufzeit über einen langen Zeitraum, da soll die Beweislastumkehr künftig sogar während des gesamten Bereitstellungszeitraums gelten, mindestens aber für 2 Jahre.
Dazu möchte ich gerne noch etwas ergänzen, denn es wird ein Recht auf Updates bei digitalen Inhalten und Dienstleistungen sowie bei Waren mit integrierten digitalen Inhalten eingeführt. Also eine sogenannte Aktualisierungspflicht. Der Anbieter ist verpflichtet, über Aktualisierungen einschließlich Sicherheitsupdates zu informieren und diese dann auch bereitzustellen. Werden die Updates nicht rechtzeitig bereitgestellt oder sind Aktualisierungen fehlerhaft oder unvollständig, soll darin künftig ein Mangel liegen. Die Updates sind für den gesamten Bereitstellungszeitraum zur Verfügung zu stellen. Bei fortlaufender Vertragsbeziehung, also über die gesamte Vertragsdauer, mindestens jedoch für einen Zeitraum von 2 Jahren, ab Lieferung der Sache.
Ja, korrekt, vielen Dank. Aber ein bisschen was muss der Verbraucher bei den Aktualisierungen auch selbst tun. Der Unternehmer soll nämlich nicht haften, wenn er auf die Verfügbarkeit der Aktualisierung hingewiesen hat und auch darüber informiert hat, welche Folgen es hat, wenn der Verbraucher dann die Aktualisierung nicht installiert. Auch keine Haftung besteht, wenn der Verbraucher die Aktualisierung unsachgemäß installiert, dann aber natürlich vorausgesetzt, dass ihm auch eine mangelfreie Installationsanleitung bereitgestellt worden ist. Einen Punkt möchte ich hier gerne noch ergänzen bei dieser ganzen Update-Pflicht, denn die praktische Durchführung, die wirft natürlich noch Fragen auf, denn meistens werden ja die Aktualisierungen vom Hersteller bereitgestellt und ja, der Verkäufer, der Händler ist daher eigentlich auf die Mitwirkung des Herstellers angewiesen und der Verkäufer sollte daher durch entsprechende vertragliche Vereinbarung absichern, dass der Hersteller verpflichtet wird, funktionserhaltende Updates und Sicherheitsupdates bereitzustellen.
So, und dann gibt's ja noch eine weitere wesentliche Änderung, die das Gewährleistungsrecht betreffen. Bisher war für die Mangelfreiheit einer Sache entscheidend, wenn sie der vereinbarten Beschaffenheit entsprochen hat. Die Beschaffenheit war dann speziell auf das Vertragsverhältnis zugeschnitten. Es kam dann nicht darauf an, ob die Sache sich auch für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet oder die übliche Beschaffenheit aufweist. Dieser Vorrang der Beschaffenheitsvereinbarung gilt künftig nicht mehr.
Ja, das ist so. Also eine Sache kann künftig trotz Einhaltung der vereinbarten Beschaffenheit mangelhaft sein. Es kommt ab Januar 2022 dann zusätzlich darauf an, was bei einer Sache der Branchenüblichkeit und der Kundenerwartungen spricht, damit die Sache mangelfrei ist. Also ob die Sache sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist. Es wird also künftig viel mehr, als es bisher der Fall war, auf die durchschnittliche Käufererwartung abgestellt. Bei Verbrauchern wird eine vertragliche Abweichung davon nur unter erhöhten Bedingungen möglich sein. Also das muss gesondert vereinbart werden. Also irgendwelche AGB-Klauseln reichen dafür nicht aus. Und im B2B-Bereich wird man diese objektive Verwendbarkeit und die übliche Beschaffenheit abbedingen können. Wobei jetzt auch noch nicht ganz geklärt ist, welche Anforderungen an eine solche Vereinbarung zu stellen sind.
Im Übrigen kenne ich, oder sagen wir eigentlich fast jeder Verbraucher kennt das, dass sich Verträge automatisch verlängern. Zum Beispiel der Handyvertrag, der Vertrag zum Internetanschluss oder auch der Stromversorgungsvertrag. Ist die Kündigung solcher Verträge jetzt künftig einfacher?
Ja, richtig. Verträge, die über das Internet geschlossen werden können, sollen künftig auch online kündbar sein, zum Beispiel die von dir genannten Dauerschuldverhältnisse. Was ist jetzt also zu tun? Also auf der Webseite, über die ein Vertrag online geschlossen werden kann, muss ab dem 1. Juli 2022 ein gut sichtbarer Kündigungsbutton platziert werden. Und über diese Schaltfläche kann der Verbraucher dann die Kündigung einleiten. Diese Schaltfläche muss deutlich bezeichnet sein, zum Beispiel Verträge hier kündigen oder jetzt kündigen. Kennt man aus dem Webshop beim Warenkauf, wo dann der Bestellbutton zum Beispiel mit zahlungspflichtig bestellen gekennzeichnet sein muss. Und über diesen Kündigungsbutton muss der Verbraucher dann auf eine Bestätigungsseite weitergeleitet werden, auf der er Angaben machen kann, zum Beispiel zu seinem geschlossenen Vertrag, zum Kündigungsgrund und zum Ende des Vertrages. Und auf dieser Bestätigungsseite ist dann ein zweiter Button zu platzieren, über die die Kündigung dann tatsächlich erklärt werden kann. Wichtig dabei ist, dass dem Verbraucher die Kündigung sofort auf elektronischem Weg, zum Beispiel per E-Mail, zu bestätigen ist. Und ja, fehlt der Kündigungsbutton, dann kann jederzeit fristlos gekündigt werden. Der andere Teil einer Frage betrifft die automatische Vertragsverlängerung. Also beispielsweise der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten. Hier ist dann künftig neu, dass der Vertrag nur noch auf unbestimmte Zeit verlängert werden darf und die Kündigungsfrist höchstens 1 Monat betragen darf.
Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir heute alles erfahren haben. Es gibt verschiedene Neuerungen, wenn es um den Verkauf von digitalen Produkten und Dienstleistungen geht. Betroffen sind auch Produkte, die digitale Elemente beinhalten oder damit verbunden sind. Dazu gehört eine Neudefinition des Begriffs der Sachmangelfreiheit, die Einführung einer Aktualisierungsverpflichtung für sowohl digitale Produkte und Dienstleistungen und Produkte, in denen digitale Elemente integriert sind. Die Verlängerung der Beweislastumkehr im Hinblick auf Mängel auf ein Jahr oder länger, wenn die Sache dauerhaft bereitgestellt wird. Das gilt ab dem 1. Januar 2022.
Ja, vielen Dank. Ich mache mal weiter. Also automatische Vertragsverlängerung nur noch auf unbestimmte Zeit und Kündigungsfrist höchstens 1 Monat. Das gilt ab März 2022. Bei Internetvertragsschlüssen über Dauerverträge muss ein Kündigungsbutton gesetzt werden. Gilt ab Juli 2022, aber das erstreckt sich dann auch auf Verträge, die vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen wurden. In den Kontaktinformationen sind auch andere Formen der Online-Kommunikation anzugeben, wie Webformulare, Messenger und Social-Media-Dienste, soweit diese verwendet werden. Die Angabe der Faxnummer entfällt. In der Musterwiderrufsbelehrung wird die Angabe einer Telefonnummer Pflicht. Das gilt ab Mai 2022.
Lass mir noch was übrig, Rainer. Ebenfalls bis Mai 2022 ist Folgendes umzusetzen. Der Unternehmer muss transparenter informieren über Kundenbewertungen und personalisierte Preise. Bei Preissenkungen ist der vorherige niedrigste Preis anzugeben, der innerhalb von mindestens 30 Tagen vor der Preissenkung verlangt wurde. Des Weiteren müssen Online-Marktplätze und Vergleichsportale allgemeine Informationen über die Hauptparameter zur Festlegung des Rankings der Angebote bereitstellen und auch darüber informieren, ob es sich beim Verkäufer auf der Plattform um einen Unternehmer oder um einen Privatverkäufer handelt.
So, dann vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung. Dann sind wir jetzt auch mit den Themen durch. Ja, Judith, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, hat Spaß gemacht mit dir. Waren sehr anregende Fragen und vielen Dank für deine Beteiligung.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Rainer, für den guten Austausch.
Ganz meinerseits. Als Schlusswort, wir haben uns bei der Darstellung in diesem Podcast auf die Informationen bezogen, die in den Gesetzesentwürfen verfügbar sind, beziehungsweise handelt es sich um Vorschläge für die Umsetzung, wie sie derzeit diskutiert werden. Wie sich das Ganze tatsächlich in der Praxis auswirkt, muss man natürlich noch etwas abwarten. Aber wenn Sie dem Podcast gerne zugehört haben, dann informieren Sie sich gerne auch weiter über die IHK Region Stuttgart zu diesem Thema, zum Beispiel über unseren Newsletter, den Sie über die Homepage abonnieren können oder auch über Veranstaltungen, die wir immer wieder anbieten. Oder rufen Sie gerne einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Dann vielen Dank und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Tschüss!
So, dann tschüss und bis bald, bis zum nächsten Podcast.